Wir sind bei Jona 4 angekommen. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist das heute also meine letzte Predigt in dieser Jona-Reihe und ehrlich gesagt auch die längste. Gott stellte Jona in diesem letzten Kapitel 3 Fragen. Das Buch, das endet auch mit einer Frage, die letztlich unbeantwortet bleibt. Und sie wird gewissermaßen an uns weitergegeben, wenn wir mit dem Buch durch sind. Und daher werde ich euch auch heute zum Schluss meiner Predigt eine wichtige Frage stellen. Eine Frage, die ihr für euch selbst beantworten sollt. Diejenigen von euch, die diese Predigtreihe bisher verfolgt haben, kennen die Geschichte ja schon. Und für die anderen fasse ich es nochmal schnell zusammen. Jona erhielt von Gott den Auftrag, zu den Menschen in Ninive zu gehen und sie zu warnen. Weil diese Stadt so böse war, würde sie Gott in 40 Tagen vernichten. Also Gott würde die Stadt vernichten, so rum. Aber Jona wollte die Botschaft nicht überbringen. Er konnte die Menschen in Ninive nämlich einfach nicht leiden. Also lief er weg. Nachdem Gott einen Sturm gesandt hatte, ließ sich Jona über Bord werfen. Damit wollte er das Boot retten und gleichzeitig seinem Auftrag endgültig ausweichen. Denn tot konnte er nicht nach Ninive gehen. Aber Gott sandte einen Fisch, der ihn verschluckte. Und in diesem Fisch konnte Jona 3 Tage und 3 Nächte in Ruhe nachdenken. Nachdem Jona wieder ausgespuckt wurde, gehorchte er. Aber innerlich stand er immer noch nicht hinter seinem Auftrag. Zumindest schien er sich nicht um die Zukunft der Menschen in Ninive zu kümmern. Seine Botschaft war nur, dass sie in 40 Tagen vernichtet werden. Nicht, dass sie vernichtet werden, wenn sie nicht umkehren. Und trotzdem tat das Volk Buße und hoffte, dass Gott ihre Reue als echt ansehen und einlenken und sie verschonen würde, was er auch tat. Und an dieser Stelle steigen wir in die Geschichte ein und ich lese jetzt Jona Kapitel 4. Also Jona Kapitel 4. Das aber verdroß Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr aber, ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Komisches Ende, ne? Die Menschen in Ninive taten Buße. Und Jona, in Vers 1 lesen wir: Das aber verdroß Jona sehr und er war zornig. Jona war sauer. Er wollte, dass Ninive zerstört wird. Die Leute dort waren schließlich böse, gewalttätig und grausam. Jona war der Meinung, dass sie den Zorn Gottes verdienen würden. Nicht seine Gnade, den Zorn. Und was tat er deshalb? In Vers 2 lesen wir: Jona betete zum Herrn und sprach. Irgendwie ist es komisch, dass Jona jetzt betete. Wir sehen ihn im ganzen Buch nur 2-mal beten, obwohl er in Kapitel 1 sogar noch dazu aufgefordert wurde und es nicht tat. Das erste Mal betete Jona in Kapitel 2, als er im Fisch Gott dafür dankte, dass der ihn gerettet hatte, ihm Gnade gewährt und ihm seinen Ungehorsam vergab. Aber jetzt in Jona 4 war sein Gebet ein wütender Tadel über Gottes Güte und darüber, wie sehr Jona es hasste, dass Gott den Menschen in Ninive Gnade erwies. Ich habe selten von jemandem gehört, der sich darüber aufregt, dass Gott barmherzig ist. Ich kenne auch keinen Pastor, der sich darüber beklagen würde, wenn Gott durch seine Predigten Tausende von Leben verändern würde. Genau für sowas predigen wir ja hier. Woche für Woche stehe ich hier vorne und hoffe, dass wenigstens ein einziger von euch durch meine Worte verändert wird. Dass wenigstens ein einziger von euch berührt wird, überführt wird, sich ändert, Buße tut, sein Leben in Ordnung bringt oder sich dazu entschließt, Jesus voll und ganz zu folgen. Wenn Gott meine Predigten so benutzen würde, wie er die von Jona benutzt hat, würde ich nicht schmollen, ich würde jubeln. Und das habe ich ja letztes Mal gesagt, obwohl Jonas Predigt echt schlecht war. Ne? Aber er hätte jubeln sollen. Aber Jona wollte lieber schmollen. Das ist irgendwie paradox, wenn man bedenkt, dass Jona als Prophet die Aufgabe hatte, Gottes Wort zu verkündigen, um das Leben der Menschen zu verändern. Und als er als Prediger den größtmöglichen Erfolg hatte, ärgerte er sich drüber. Komisch, oder? Gleichzeitig können wir vielleicht ein wenig mit Jona mitfühlen. Angenommen, Hitler wäre nach der Ermordung von mehreren Millionen Juden ein Christ geworden, dann müssten wir akzeptieren, dass Gott ihm vergeben hat. Andernfalls könnten wir nicht sagen, dass der Tod Jesu ausreichend war, um für die Sünden aller Menschen zu bezahlen. Denn dann hätte Jesu Opfer nur für die Sünden einiger Christen gereicht, nicht für die Sünden aller Christen. Wäre es für uns unglaublich schwierig zu akzeptieren, dass Hitler vergeben wurde und dass er als Gläubiger im Himmel sein wird? Auf jeden Fall. Ich glaube zwar nicht, dass er sich noch bekehrt hat, aber die Vorstellung, dass er verschont wurde und im Himmel ist, würde uns vermutlich Magenschmerzen bereiten. Im Grunde genommen war es bei Jona genauso mit den Menschen in Ninive. Die Vorstellung, dass sie nach all den Grausamkeiten, die sie begangen hatten, verschont wurden, die war für ihn inakzeptabel. Das durfte nicht sein. Für ihn waren ihre Sünden unverzeihlich und deshalb war er sauer. Im zweiten Teil von Jona 4, Vers 2 finden wir das, was ich für den zentralen Punkt des Buchs halte. Jona sagte dort: Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Jona wollte nie nach Ninive gehen, weil er wusste, wie Gott ist. Er wusste, dass Gott sich erbarmen würde, wenn die Buße tun würden. Gott würde ihnen verzeihen. Und warum würde er das tun? Weil Gott im Gegensatz zu uns Menschen, die wir nur manchmal barmherzig, manchmal mitfühlend, manchmal liebevoll, normalerweise schnell zum Zorn und langsam zur Liebe sind, immer gnädig zu uns ist. Gott ist gnädig. Er ist barmherzig, immer. Er ist liebevoll, immer. Und er ist immer geduldig. Und das ist es, was Jona Gott vorwirft. Gottes Wunsch ist es, dass keiner von uns verloren geht, sondern dass wir alle zur Umkehr und zum Glauben an Jesus finden. Wird jeder auf dieser Welt, der von Jesus hört, zu einem rettenden Glauben an Jesus finden? Nein. Aber Gott hofft und Gott wünscht sich, dass wir alle es tun. Für Gott ist niemand in diesem Raum hier ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht wurdest du dein ganzes Leben lang immer wieder von irgendwelchen Menschen aufgegeben. Vielleicht bist du selbst immer wieder so weit, dass du dich selbst aufgibst. Aber Gott hat dich nie aufgegeben. Seine Gnade ist unbegreiflich. Seine Liebe übersteigt unser Verständnis. Und seine Geduld mit uns ist unübertroffen. Jona wusste das. Und genau deshalb lief er davon, um den Menschen in Ninive Gottes Gnade zu verwehren. Auch als er selbst gerettet wurde und schließlich gehorchte, zeigte er keine Gnade. Und als Gott letztlich nachgab und Ninive verschonte, da wurde er wütend. So wütend, dass er lieber sterben wollte. Und so sagt er in Jona 4, Vers 3, so nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Gott hätte Jona einfach töten können. Und ehrlich gesagt hätte Jona sich darüber auch nicht beschweren dürfen, bei so einer Einstellung. Aber Gott war nicht sauer auf Jona. Er war auch nicht ungeduldig mit ihm. Obwohl er nach allem, was Jona getan hatte, das Recht dazu gehabt hätte. Und stattdessen gewährte Gott einem gnadenlosen Mann noch mehr Gnade. Die Art und Weise, wie Gott mit Jona umging, bestätigt damit genau das, was Jona über den Charakter Gottes wusste. Und genau das, was Jona Gott vorgeworfen hat. Oh Mann, du bist gnädig, du bist barmherzig, das ist so schrecklich. Denn Jona hatte zu Recht gesagt, Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und deshalb entschied sich Gott, Jona mit einer Frage zu konfrontieren und damit seine Gefühle und Reaktionen zu hinterfragen. Und ich glaube, dass diese Frage auch für uns heute gilt. In Jona 4, Vers 4, da lesen wir, aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Auch hier scheint Gott nicht zornig gewesen zu sein, als er die Frage stellte. Es war eher so eine Frage nach dem Motto, was gibt dir, dem Kerl, dem ich gerade eine riesige Menge an unverdienter Barmherzigkeit und Gnade erwiesen habe, was gibt dir das Recht, auf mich wütend zu sein? Und all das nur, weil ich beschlossen habe, anderen Menschen dieselbe Barmherzigkeit und Gnade zu zeigen wie dir. Was macht dich besser als sie? Gott appellierte hier an Jona, seine Einstellung zu hinterfragen. Jona sollte in Ruhe darüber nachdenken, woher sein Zorn stammte. Und Gott wollte Jona klar machen, dass er damit falsch lag. Aber vor lauter Zorn antwortete Jona nicht, sondern schmollte weiter. In Jona 4, Vers 5 bis 9, da lesen wir, wie es weiterging. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Jona hörte nicht auf Gott. Kennen wir ja schon, hatten wir schon mal bei ihm. Ne? Also Jona hörte nicht auf Gott. Er hoffte immer noch, dass Gott Ninive vernichten würde. Immerhin hatte er durch sein Schweigen ja sehr deutlich klargemacht, dass Gott mit seiner Einstellung völlig falsch lag und dass Gott seine Meinung ändern müsste. Jona war selbstsüchtig, egozentrisch und unglaublich starrköpfig. Er war von Hass geblendet. Er weigerte sich, die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und stattdessen sah er sie nur so, wie er sie sehen wollte. Aber trotz Jonas Einstellung erwies Gott ihm noch mehr Gnade, indem er ein weiteres Wunder tat und ihm dadurch eine wichtige Lektion erteilte. Während Jona darauf wartete, dass Gott die Stadt doch noch zerstören würde, schickte Gott ihm eine Pflanze, die ihm Schatten spendete. Jona freute sich über die Pflanze. Er war glücklich. Und warum? Weil sie ihm Schatten spendete. Sie nutzte ihm. Und wenn etwas gut für ihn war, dann hatte Gott ja doch ausnahmsweise mal was richtig gemacht, ne? Aber dann sandte Gott einen Wurm, der die Pflanze auffraß. Und er schickte einen heißen Sturm, der mit Wind und Wüstensand auf Jona einwirkte. Und schon war Jona wieder sauer. Wenn mal was nicht klappt, wie ich will, werde ich sauer. Er wurde so sauer, dass er schon wieder lieber sterben wollte. Gott versuchte ihn zum Nachdenken zu bringen, indem er ihn dann fragte, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Also damit sagte Gott im Prinzip, du denkst also, du kannst wütend sein, weil ich die Menschen in Ninive nicht vernichtet habe? Und gleichzeitig bist du wütend, weil eine einfache Pflanze gestorben ist? Auf die Art offenbarte Gott die geistige Unreife und die kindliche Haltung dieses Propheten. Er kümmerte sich mehr um das Absterben einer Pflanze als um das Wohlergehen eines ganzen Volkes oder einer ganzen Stadt. Wenn in dieser Geschichte irgendjemand das Recht hatte, zornig zu sein, dann war es Gott. Jona hatte kein Recht, zornig zu sein. Es ist Gott, der die Sünde hasst. Gott hasst das Böse mehr, als wir es je könnten. Und doch ist es Gott, nicht wir, der sich in Geduld übt und selbst den bösartigsten Menschen die Möglichkeit gibt, umzukehren und zu ihm zu kommen. Gott war es auch, der Jona eine Chance nach der anderen gab, obwohl der sie nicht verdient hatte. Er dachte, er hätte es verdient, aber er hatte es nicht. Und so blieb er trotzig, als er antwortete, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Jona hatte das Prinzip von Gnade noch nicht verstanden. Und genauso hatte er scheinbar gar nicht mitbekommen, dass er selbst nicht besser war als die Menschen in Ninive. Er hatte nicht bemerkt, dass Gott ihm, dem ungehorsamen Propheten, vergeben hatte, obwohl er es nicht verdient hatte. Dann hätte er das verstanden, dann wäre er vielleicht selbst ein bisschen gnädiger zu den Menschen in Ninive gewesen. Und dann sehen wir den Abschluss des Buchs, Verse 10 bis 11. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Gott forderte Jona heraus. Im Grunde fragte er ihn, wieso er so sehr um etwas trauerte, womit er eigentlich gar nichts zu tun hatte, die Pflanze. Er hatte sie nicht gepflanzt, er hatte sie nicht gepflegt, er konnte nichts für die Pflanze machen und besonders wertvoll war die Pflanze auch nicht. Aber die Menschen in Ninive waren wertvoll für Gott. Und für die hatte Jona etwas machen können, was er nur widerwillig und nur bruchstückhaft getan hatte, weil er sie wertlos fand. Es ist nicht ganz klar, was Gott mit diesen 120.000 Menschen, die nicht wissen, was rechts oder links ist, meinte. Also es könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen in Ninive in seinen Augen geistlich unreif waren und gar nicht wirklich wussten, was richtig und was falsch ist. Gerade auch, weil Jona ihnen ja nicht alles gesagt hatte. Es könnte auch so gemeint sein, dass Gott an dieser Stelle nur von Kindern gesprochen hat, die eben rechts und links noch nicht unterscheiden konnten. Das wird bedeuten, dass es insgesamt um weitaus mehr Menschen ging als nur um 120.000. Also unter den Hunderttausenden von Menschen in Ninive hätte es dann 120.000 Kinder gegeben, die nicht für die Sünden ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden konnten. Ganz egal, welche Variante hier zutrifft, wies Gott damit sehr deutlich darauf hin, dass Jonas Prioritäten absolut falsch lagen. Jona war so zornig und unbarmherzig, dass er Menschen den Tod gönnte, während er um eine Pflanze weinte. Er gönnte Kinder den Tod, die nichts für die Entscheidungen ihrer Eltern konnten. Und er gönnte Tieren den Tod, die in diesem Zusammenhang natürlich ganz unschuldig waren. Kinder, Menschen und Tiere sind natürlich wertvoller als Pflanzen. Allerdings nicht in Jonas Augen. Seine Prioritäten lagen anders. Falsch. Für ihn war wertvoll, was ihm gefiel, die Pflanze. Und für ihn war wertlos, was er nicht mochte, die Menschen in Ninive. Nur das, was ihm gefiel, fand er wichtig. Und für ihn zählte nur sein Wille. Und damit endet das Buch. Wir wissen nicht, wie Jona auf diese Frage Gottes geantwortet hat. Wir wissen nicht mal, ob er diese Frage beantwortet hat. Wir wissen daher nicht, ob Jona letztlich verstanden hat, was Gott ihm sagen wollte. Und wir wissen auch nicht, ob Jona vielleicht doch noch Buße getan hat. Wir wissen es nicht. Meine Vermutung ist, dass er es getan hat. Denn ich gehe davon aus, dass Jona selbst uns dieses Buch aufgeschrieben hat, damit wir nicht denselben Fehler machen wie er und damit wir aus seinen Fehlern lernen. Aber sicher können wir nicht sagen, ob er es verstanden hat. Aber wie sieht es jetzt mit uns aus? Sind wir wirklich wie Jona? Darum geht es ja in meiner Predigtreihe. Bist du Jona? Wer von uns würde ehrlich zugeben wollen, dass er als Person wie Jona ist? Ich denke, keiner. Also ich meine, wenn wir an die Propheten im Alten Testament denken und wenn wir an einen schlechten Propheten denken wollen, fällt uns sofort Jona ein. Also ich denke, keiner von uns will mit Jona verglichen werden. Aber je mehr ich über diesen Mann nachdenke, desto mehr kann oder eher muss ich mich mit ihm identifizieren. Denn wenn wir Jona betrachten und einen ehrlichen Blick auf uns selbst werfen, dann stellen wir ziemlich sicher fest, dass wir in einigen Bereichen Jona ähnlicher sind, als wir uns das manchmal wünschen. Lasst uns nochmal überlegen, was wir über Jona erfahren haben. Das alles begann in Jona 1. Und dort haben wir gesehen, wie ein treuer Prophet plötzlich nicht mehr so treu war. Wahrscheinlich hätte Jona, wie viele von uns auch, gesagt, dass er alles für Gott tun würde. Aber als er einen Auftrag bekam, sah es plötzlich ganz anders aus. Denn Jona war bereit dazu, Gottes Willen zu tun, solange Gottes Wille auch seinem eigenen Willen entsprach. Und als Gott ihm einen Auftrag gab, der ihm nicht gefiel, war Jona schlagartig ungehorsam. Geht's uns nicht auch ganz oft so? Mal ehrlich, wie viele von uns folgen in allem, was sie denken, sagen und tun, hundertprozentig dem Willen Gottes? Könnte ich jetzt abstimmen lassen hier, aber brauche ich glaube ich nicht. Sind wir wirklich dazu bereit, Gott zu gehorchen, wenn uns unser Auftrag nicht gefällt? Ganz im Ernst, mir fällt das schwer. Und euch vielleicht auch. Und so kommt es leider doch immer wieder vor, dass wir vor Gott und seinem Auftrag weglaufen. Wie Jona es getan hat. Genauso haben wir gesehen, dass Jonas Beziehung zu Gott jetzt nicht so gut war, wie sie hätte sein sollen. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Jonas Beziehung zu Gott hat natürlich stark darunter gelitten, als Jona Gott ungehorsam war. Er lief nicht nur vor Gott davon, sondern musste auch noch mitten in einer großen Krise daran erinnert werden, dass er beten kann. Und tat es dann doch nicht. Und stattdessen ließ er die Seeleute seinen eigenen Plan ausführen und landete schließlich im Fisch. Denken wir denn dran, dass wir immer beten können? Wenn wir in eine Krise geraten, ist dann das Erste, was wir tun, uns an Gott zu wenden? Oder brauchen wir nicht vielleicht auch hin und wieder mal jemanden, der uns an das Gebet erinnert? Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Das kann passieren. Und das passiert mir auch häufiger, als mir lieb ist. Aber trotzdem ist es etwas, wo wir Jona wohl ähnlicher sind, als wir denken. Und es ist etwas, wo wir lernen sollten, es besser zu machen als er. Denn es zeigt einfach, dass unsere Beziehung zu Gott ausbaufähig ist. Es geht besser. In Jona 2 betete Jona schließlich, endlich, ne, hat es dann doch gemacht. Als nichts anderes mehr ging und er im Fisch festsaß, wandte er sich an Gott. Und wir können von einem Propheten lesen, der demütig zu Gott zurückkehrte. Es ist ein schönes Kapitel, in dem Jona gewissermaßen einen Neuanfang startete. Und ich wünsche mir, dass wir das von Jona lernen. Ein Neuanfang ist wichtig. Und ich glaube, wir brauchen öfter einen Neuanfang, als uns lieb ist. Denn jedes Mal, wenn wir vor Gott davonlaufen, ist ein Neuanfang nötig. Und wir haben ja gerade gesehen, dass uns das auch mal schnell passieren kann. Und deshalb sollten wir Jona hierin nacheifern. Jona hatte dabei den Vorteil, dass er 3 Tage und 3 Nächte eigentlich nichts anderes machen konnte, als mit Gott zu reden. Da waren keine Menschen, die was von ihm wollten. Sein Handy hatte keinen Empfang und blieb still. Seine Playstation hat er vergessen. Und für Sport war auch kein Platz. Das war super für ihn. Und er brauchte es, um tatsächlich klare Gedanken fassen zu können. Und in dem Punkt haben wir es viel schwerer als er. Wir haben keinen Fisch. Viel zu oft stecken wir in unserem Alltag fest und schaffen es gar nicht wirklich, an unserer Beziehung zu Gott zu arbeiten. Wir schaffen es ja noch nicht mal in Ruhe, über unsere Gottesbeziehung nachzudenken, weil wir immer von irgendwas zugedröhnt oder abgelenkt werden. Und deshalb ein ganz praktischer Tipp für euch. Sucht euch euren Fisch und setzt euch rein. Ich weiß, das klingt doof, aber das ist es nicht. Ich meine damit nicht, dass ihr jetzt angeln gehen müsst, auch wenn das vielleicht eine gute Möglichkeit wäre, um zur Ruhe zu kommen. Ich meine auch nicht, dass ihr euch von einem Hai verschlucken lassen sollt. Bitte nicht. Ich meine einfach, dass ihr euch ganz bewusst Zeiten der Ruhe einplanen sollt, in denen ihr alle Störfaktoren ausschaltet und eure Beziehung zu Gott pflegen könnt. Wir alle brauchen das und ich fürchte, wir alle machen es zu selten. Aber jetzt mal ehrlich, war es tatsächlich ein Neuanfang, den Jona hier gemacht hat, als er am Fisch saß? Ich glaube ja, aber leider war es nicht von Dauer. Jonas Gebet im Fisch war ehrlich und es kam sicherlich von Herzen. Ansonsten hätte Gott ihn nicht wieder rausgelassen und er wird immer noch im Fisch feststecken. Sein Neuanfang war echt, aber seine guten Vorsätze hielten nicht lange. Kennt ihr vielleicht auch, oder? Hattet ihr das auch schon, dass ihr euch Gott ganz nah gefühlt, euer Leben in Ordnung gebracht und ganz neu angefangen habt? Aber obwohl ihr das wirklich ernst meintet, war es nicht von Dauer? Ich glaube, das kommt schnell vor. Deshalb müssen wir Geduld lernen. Denn zu einem Neuanfang gehört auch ein neues Weiterleben dazu. Und das ist letztlich schwieriger als der Neuanfang. Und damit wir das hinbekommen, dürfen wir nicht bei dem Neuanfang stehen bleiben. Wir müssen die Nähe zu Gott immer und immer wieder suchen und uns von ihm verändern lassen. Das bedeutet, dass es nicht bei einer einmaligen Fischerfahrung bleiben darf. Und stattdessen brauchen wir Kontinuität in unserer Beziehung zu Gott. Durch tägliches Bibellesen und Gebet. Und idealerweise auch durch den Austausch mit Glaubensgeschwistern. Sei es in der Bibelstunde, im Hauskreis oder in einer Glaubenszweierschaft, in einer Glaubens-Selbsthilfegruppe oder was auch immer. Dann kann ein solcher Neuanfang anhaltend sein, anders als es bei Jona war. Denn in Jona 3 haben wir gesehen, dass sich Jonas innere Einstellung noch nicht geändert hatte. Er hatte sich noch nicht genug von Gott prägen lassen. Er brauchte noch weitere Hilfe. Als es darum ging, seinen Auftrag auszuführen, war er bereit dazu. Wie gesagt, er hatte ja schließlich einen Neuanfang gestartet. Aber innerlich sträubte er sich dagegen. Er war gehorsam, aber nur widerwillig. Dienst nach Vorschrift. Er kannte Gott zwar und wusste, wie Gott handelt, aber Jonas Herz war noch nicht von Gott verändert worden. Er kannte Gottes Einstellung, aber er kannte Gott selbst noch nicht wirklich. Und dadurch war Gottes Einstellung noch nicht zu Jonas Einstellung geworden. Als es darum ging, Menschenleben zu retten, siegte Jonas alte Einstellung. Und er predigte Hass statt Liebe. Anstatt den Menschen den Weg zur Umkehr zu zeigen, wollte er sie lieber ihrem Schicksal überlassen. Gottes Liebe hat ihn noch nicht durchdrungen. Gnade für seine Feinde konnte er noch nicht verkraften. Und ich fürchte, dass wir sogar in diesem Punkt Gemeinsamkeiten mit Jona haben. Natürlich glaube ich nicht, dass ihr Menschen in eurem Umfeld habt, bei denen ihr wollt, dass sie nicht gerettet werden. Hoffe ich zumindest. Aber wie sieht es denn bei uns aus, wenn es darum geht, anderen gegenüber barmherzig zu sein? Wir für uns selbst erwarten immer Gnade und Mitgefühl. Aber sind wir auch dazu bereit, es anderen zu gewähren? Ist es nicht eher so, dass auch wir nur denen vergeben, die wir mögen und denen die Vergebung gönnen? Bei mir ist es manchmal so und ich bin nicht stolz drauf. Aber wenn ich ehrlich bin, erwische ich mich immer wieder dabei. Ihr euch vielleicht auch. Und deshalb müssen wir lernen, die Menschen aus Gottes Augen zu betrachten. Wir müssen lernen, dass Gott alle Menschen liebt und dass wir selbst nicht besser sind. Auch wir haben Gottes Gnade nicht verdient. Und trotzdem hat er uns gerettet und uns vergeben. Erst wenn wir das richtig kapiert haben, wird es möglich, anderen gegenüber wirklich gnädig zu sein. Und damit kommen wir auch schon zu Jona 4, zu dem Kapitel, das wir uns heute angesehen haben. Dieses Kapitel offenbart Jonas innere Einstellung und zeigt uns, wie kindisch und wie unreif er in seinem Glaubensleben noch war. Wie ein trotziges Kind motzte er über Gott und sträubte sich dagegen, Gottes Willen zu akzeptieren. Es lief nicht, wie er es wollte, also musste es Gott sein, der falsch lag, ist ja wohl klar. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr unzufrieden und trotzig wart, als Gott nicht gemacht hat, was ihr für richtig gehalten habt? Ich glaube, es ist wirklich schwierig, uns immer Gottes Wegen zu unterstellen. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass Gottes Plan besser ist als unser eigener. Aber genau das sollten wir lernen. Dass Jona mit Gottes Entscheidung nicht zufrieden war, haben wir ja bereits gesehen. Genauso auch, dass Jona ja grundsätzlich mit Gottes Plan und seinem Auftrag schon nicht einverstanden war. Und dass Jona damit falsch lag, ist uns auch klar. Ist ja alles logisch. Aber es gibt immer wieder so viele Situationen, in denen Gottes Wege anders sind als unsere. Und wenn du damit zu kämpfen hast, dann muss ich dich einfach kurz an Römer 8, Vers 28 erinnern, auch wenn das manchmal echt nerven kann. Aber Paulus schreibt da: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir verstehen nicht immer alles, was Gott macht. Wir sehen manchmal auch nicht ein, was Gott macht. Wir finden manchmal auch wirklich richtig doof, was Gott macht. Aber trotz allem können und sollten wir uns darauf vertrauen, dass er nur das Beste für uns will, auch wenn wir es nicht verstehen. Genau deshalb sollten wir ihn machen lassen. Wir sollten ihm die Führung über unser Leben übertragen. Und wenn er uns einen Auftrag gibt, dann sollten wir ihn erfüllen. Denn Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und deshalb möchte ich dir jetzt am Ende meiner Predigtreihe die entscheidende Frage stellen. Und die lautet: Bist du wie Jona? Und falls du bei dir irgendwo Ähnlichkeiten mit Jona siehst, dann stelle ich dir noch eine zweite Frage. Bist du bereit, umzukehren? Vielleicht nicht mit deinem kompletten Leben, weil du das schon getan hast, aber vielleicht in einzelnen Punkten. Bei Jona wissen wir es nicht genau. Ich denke, er hat es noch getan, aber sicher sagen können wir es nicht, weil die Frage am Ende des Buches einfach unbeantwortet bleibt. Bei dir, da liegt es in deiner Hand. Du bist es, der aus Jonas Fehlern lernen kann und es besser machen soll. Also kehr um. Und wenn Gott dich dafür in den Fisch stecken muss, dann hoffe ich für dich, dass du keine 3 Tage und 3 Nächte brauchst, bis du zur Einsicht kommst. Mach den nächsten Schritt. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft gern dazu aufstehen. Ja, Vater, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal gefällt mir nicht, was ich in der Bibel lese. Manchmal gefällt es mir nicht, weil du mir doch immer wieder zeigst, wo ich Fehler habe. Wo ich eben doch noch nicht perfekt bin. Wo deine Gedanken eben doch besser sind als meine Gedanken. Und trotzdem danke ich dir dafür, dass du uns immer wieder wachrütteln willst. Ich danke dir dafür, dass du gnädig und barmherzig bist, dass du geduldig bist, dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du uns immer wieder neue Chancen gibst. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, einen Neuanfang mit dir zu machen, aber dass du uns auch gleichzeitig dabei hilfst, mit dir weiterzuleben, uns von dir verändern und gebrauchen zu lassen. Ich bitte dich darum, dass du in unseren Herzen wirkst, dass du uns ganz deutlich zeigst, wo wir falsch liegen, aber uns eben auch nicht damit alleine lässt, sondern uns hilfst, uns von dir erneuern zu lassen. Und unser Leben von dir bestimmen zu lassen. Sei du bitte bei uns und hilf uns. Amen.